Vor 1945 war es undenkbar, dass eine einzige Bombe eine ganze Großstadt auslöschen kann. Umso heftiger war damals der Schock nach den amerikanischen Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki. Der britische Weltkriegsforscher und Militärhistoriker Richard Overy, der viele wichtige Werke über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, er hat jetzt die Ereignisse, die zu den Abwürfen geführt haben, in den Blick genommen. Und er hat auch, besonders spannend, die Perspektiven der damaligen japanischen Militärstrategen analysiert. Hiroshima, wie die Atombombe möglich wurde, so heißt sein Buch. Mein Kollege Arno Ortsessig hat es gelesen, ist jetzt im Studio. Schönen guten Morgen, Arno.
Guten Morgen.
Grüß dich. Um den Titel mal aufzugreifen, wie wurde denn laut Overy die Atombombe, wie wurde ihr Abwurf möglich? Lässt sich das überhaupt in aller Kürze sagen?
Ich versuche es. Also die Atombombe wurde möglich, weil das sogenannte Manhattan-Projekt unter Leitung von Robert Oppenheimer rein wissenschaftlich-technisch betrachtet ein riesiger Erfolg war in der kurzen Zeit. Der Abwurf wurde möglich, weil die USA glaubten, so auf die verlustreiche Eroberung der japanischen Hauptinseln verzichten zu können. Sie kamen daher über Okinawa und so weiter immer näher. Der Abwurf wurde möglich, weil in Japan trotz der aussichtslosen militärischen Lage im Sommer 1945 die Gegner der Kapitulation lange Zeit die Oberhand behalten haben. Es spielte auch eine Rolle, dass die USA fürchteten, dass die Sowjetunion nach dem Ende des Weltkriegs in Europa und nach ihrem Sieg in der Mandschurei tatsächlich in Japan einmarschieren könnten, was den USA überhaupt nicht gefallen hatte. Und die Bomben wurden abgeworfen, weil ihr Abwurf damals auch seitens der USA keineswegs für den Zivilisationsbruch gehalten wurde, als den wir ihn dann später wahrgenommen haben. Und in Japan selbst galt das vorherige Flächenbombardement, das war insbesondere am 7. März 1945 Tokio fast vollständig zerstört hat, jedenfalls in den innenstädtischen Bereichen, als ein Ereignis, das auch nach dem Abwurf der Bomben als noch größere Katastrophe galt.
Ja, es sind ja jetzt sehr, sehr viele Aspekte, die du jetzt kurz aufgezählt hast, die Richard Overy da offensichtlich zusammenfasst. Aber wie macht er das denn? Wie bringt er denn diese vielen Gesichtspunkte zueinander?
Er holt weit aus und am Anfang war ich auch sehr erstaunt, denn er beleuchtet tatsächlich die Geschichte der US-Luftstreitkräfte. Die waren nämlich bis in den Krieg hinein ein Anhängsel der US Navy und die etablierten sich erst als kriegsentscheidend, als eben der Bombenkrieg im Pazifikkrieg geografisch möglich wurde. Das heißt, als man Luftbasen hatte, die nah genug an Japan lagen und als man die entsprechende Langstreckenbomber hatte, denn die mussten auch erst gebaut werden. Und Overy betrachtet also, wie gesagt, die Flächenbombardements als genauso kriegsentscheidend wie die Atombomben. Und das ist auch aus japanischer Sicht genau so. Und nach einer kurzen Geschichte des Manhattan-Projekts, die er doch mehr oder weniger bekannt voraussetzt, verfolgt er die politischen und die militärischen Ereignisse sowohl in den USA als auch mit gleicher Intensität in Japan. Sowjetunion und Großbritannien spielen auch eine Rolle. Und im Abschlusskapitel, die Welt nach der Atombombe, auch das ist bemerkenswert aus unserer Perspektive, da zitiert er so ein bisschen die Stimmung der ersten Nachkriegsjahre. Aber dass wir gewissermaßen das Ganze als eine ethische Änderung der Neuzeit sehen heute, ja, was dort passiert ist, ein Bruch gewissermaßen, als ein Menetekel, das war damals lange Zeit nicht so sichtbar. Ja. Ich erinnere übrigens daran, dass auch in dem Blick auf den europäischen Weltkrieg und auf das, was unter den Deutschen passiert ist, diese große Stellung von Auschwitz und vom Holocaust sich ja auch erst entwickeln musste. 1950 hat man das nicht so gesehen wie 1990 oder heute. Und ähnlich ist es mit der Atombombe.
Ja. Wenn wir jetzt da mal bleiben, es heißt ja immer wieder, dass der Abwurf der beiden Atombomben noch mehr Leid verhindert hätte. Stimmt Overy dem zu?
Also genau dieses Argument gab es damals auch schon. Ja. Truman, der Nachfolger von Roosevelt, der dann ja gestorben war, ich glaube im April 1945, der sagte genau das. Es waren dann auch damals von manchen Zahlen die Rede, 500.000 Amerikaner, die vielleicht dadurch gerettet werden. Overy sagt ganz deutlich, er will das nicht aus der heutigen Perspektive beurteilen, sondern er will zeigen, wie die Vorgänge damals aus sich selbst heraus sich entwickelt haben. Und dabei wird dann klar, dass die Atombombe eben nicht den singulären Status hatte, den sie heute hatte. Die Physiker in Los Alamos, die auch zitiert werden, die wussten, dass sie ein Höllenfeuer entfacht haben, spätestens dann nach diesem Trinity-Test in New Mexico, den es gegeben hatte. Aber in Japan gab es Befürworter der Entscheidungsschlacht bis zum Schluss, also bis dann tatsächlich die Kapitulation stattgefunden hat. Sie hielten die Atombombe einfach nur für ein Übel unter anderen und haben mit Todeszahlen gerechnet, die ohnehin gewissermaßen in der Größenordnung der Atombombe liegen. Soll also heißen, dass die Bombe von Seiten der USA unter dem Aspekt der Leitvermeidung damals schon diskutiert wurde, dass es in Japan aber gewissermaßen unterschiedslos als ein Übel des Kriegs betrachtet wurde.
Das ist, finde ich, das für mich jetzt das total Spannende an diesem Buch, dass man diese japanische Binnenperspektive bekommt. Was erzählt, was kann Overy da eigentlich erzählen und wie macht er das?
Naja, also erstens sagt er gleich schon am Anfang des Buches, dass er sehr dankbar ist für die neuere Forschung, die also genau diese Perspektive jetzt auch für das europäische und das amerikanische Publikum aufbereitet hat. Das war ja auch in den ersten Nachkriegsjahrzehnten so nicht möglich. Und er präsentiert also die japanische Binnensituation sowohl was die Politik angeht, als auch was das Militär angeht, in den entscheidenden Wochen. Die Selbstverständlichkeit, mit der viele den Untergang der Kapitulation vorzogen, die Tatsache, dass Kapitulation nicht genannt werden durfte, weder in der Presse, in den Medien noch in irgendwelchen anderen Verlautbarungen. Es ist dann von der Sicherung des Friedens. Also man ist eingegangen auf das, was wir Kapitulation nennen, unter dem Begriff Sicherung des Friedens. Er beleuchtet die Rolle des Kaisers und diesen heiligen Entschluss, so nannte man das. Der Kaiser wurde aufgefordert, Hirohito, den heiligen Entschluss zu treffen, der vorbereitet wurde von Militärs und von Politikern, aber nie unter dem Gesichtspunkt der Kapitulation, bis zum Schluss nicht und bis nach dem Krieg nicht. Und er erläutert auch, warum das, was uns so erstaunt, dass die Atombombe nicht das ganz große Ding war, welche anderen Faktoren denn daneben standen. Die Ernährungslage war fatal geworden, die Kriegsproduktion war fatal geworden, die militärischen und politischen Eliten fürchteten, wenn das so weitergeht, gäbe es einen kommunistischen Aufstand, denn die Russen, Sowjets, standen ja in einem gewissen Sinne bereits vor der Tür. Und all das ist dieses Feld, das viele, die den Weltkrieg mehr für ein europäisches Ereignis haben, wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Und ich habe dieses Kapitel mit großer Neugier gelesen, weil ich außer gewissen Rahmendaten das in dieser Intensität auch nicht kannte.
Ja, was für eine furchtbare, erschreckende Geisteshaltung zu sagen, lieber Untergang als Kapitulation. Aber gut. Insgesamt würdest du sagen, ist es ein wichtiges Buch und ein vor allem für dich überzeugendes Buch, von der Argumentation her, vom Aufbau her, von dem, was er vermittelt?
Ja, das ist, also ich halte das Buch darum für überzeugend, weil es ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind es eigentlich, 280 Seiten mit Apparat oder so etwas, genau das alles zusammenfasst. Man muss sich daran, also am Anfang ist man überrascht, dass er dadurch so Details über die US-Luftstreitkräfte in dieses Thema reinkommt, begreift hinterher, dass das genau nötig ist, um zu zeigen, warum dann überhaupt dann die Atombombe auch praktisch möglich wurde, weil man eben die Langstreckenbombe hatte, weil man die Luftbasen gebaut hatte und dergleichen. Und das bereitet gewissermaßen die neuere Forschung in einer sehr kompakten, in einer sehr verständlichen, im besten Sinne fast journalistischen Weise, also ohne historische Theorie oder dergleichen zu. Und ich würde sagen, wenn man auf wenigen Seiten diesen Aspekt, also die Vorgeschichte der Bombe und die Gegenwart der Bombe im Sommer 1945 aus amerikanischer und japanischer Perspektive sehen will, dann ist das Buch das Richtige.
Vielen Dank, Arno Otsesek. Das neue Buch des britischen Historikers Richard Overy. Hiroshima, wie die Atombombe möglich wurde, so heißt es, das ist in der deutschen Übersetzung bei Rowohlt erschienen und im Buchhandel für 24 Euro. Und in einer Stunde beschäftigen wir uns dann noch einmal mit dem Atombombenabwurf. Wir schauen dann nämlich ganz genau auf ein berühmtes Foto, die Fotografie vom Atompilz, nach dem Abwurf der ersten Atombombe, auch der zweiten Atombombe. Welche Wirkungen haben solche Bilder, welche Wirkungen haben diese Bilder damals entfaltet. Den gehen wir nach, 9:45 hier auf Radio 3.